Diese Golfwoche war eine Woche der, nennen wir es mal, knappen Linien und jungen Nerven. Michael Brennan gewinnt die Windham Championship und springt als einziger Spieler noch in die FedEx Playoffs. Matti Schmidt rettet sich exakt auf Platz 70. Sepp Strucker ist ebenfalls dabei, Stefan Jäger dagegen raus. Esther Henseleit ist im europäischen Solheim Cup Team. In London gewinnt eine erst 17-Jährige ihren vierten LET-Titel. Darüber müssen wir heute aussprechen. So, was haben wir noch? Oh, ach so, in der deutschen Golfliga entscheidet ausgerechnet eine 12-Jährige das Aufstiegsmatch. Auch dazu gleich mehr. Und dann gibt's bei der Lift-Tour eventuell... Nee, es gibt einen neuen Investor, von dem aber noch niemand was wissen darf. Da können wir ja auch mal gleich spekulieren. Und ich war im hohen Norden. Ich habe eventuell schon den Boden des Ryder Cup Platzes 2035 ertastet, erfühlt. Bin auch mit dem Kart zweimal stecken geblieben. All das und vieles mehr jetzt in der neuen Tee Time.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittamer.
Oh, schön, schön.
Boah, was schön. Für eine Anmod. Schön. Das ist ja unglaublich.
Morgen. Guten Morgen. Boah. Darf ich dir mal kurz ein Kompliment zu deinem Hintergrund machen, Jens?
Vielen Dank.
Weil du hast uns gerade im Vorgespräch schon gesagt, das ist kein virtueller Hintergrund, das ist dein Hotelzimmer.
Also wirklich, Bernd und ich saßen da und haben gesagt, das ist garantiert irgendwie so ein... Ich meine, das sieht auch klassisch so aus. Weißt
sieht
du,
einfach
so
nach einem
links
aus.
Ist der Fernseher, dann da rechts ist die weißt du, so das Standlicht, die Standlampe.
Ja, genau, die Lampe. Oh, die Lampe, stimmt.
Ich habe gerade entdeckt, bei mir steht sogar noch die Speisekarte im Zimmer. Also es ist tatsächlich, also ich kann, was gibt's denn hier so? Thunfisch à la planche.
Nee, danke.
Geeiste Erbsen. Gebackene Rotgarnele, Tartar vom Heiderind. Jetzt so zum Frühstück haben wir jemals so früh schon eine Tea Time aufgenommen wie heute? Liebe Leute, guten Morgen. Warum ist das so? Also ich bin auf BMW Golf Cup Tour. Ihr könnt noch Tickets kaufen, überall bei Eventim und Co. Und bin noch im hohen Norden. Ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer in Lüneburg und fahre jetzt gleich nach Hause. Flo ist auch hier oben irgendwo, ne? Du machst
genau,
ja Urlaub,
richtig.
So komische Sachen.
Richtig, genau, auch mal so ganz komische Sachen. Urlaub in Ostfriesland auf der Golfanlage Schloss Lütetsburg.
Oh, Grüße bitte. Oh, und Bernd ist im Gymkeller.
Ich bin im Keller, ja. Ich bin die stabile Säule dieses Podcasts. So, langweilig, stetig.
Ja, ich moderiere ja die Regionalfinals für den vom BMW Golf Cup. Freitag in Sieke, Samstag dann Sieke sogar gespielt. Da könnte man in den nächsten Tagen so roundabout 25 bis 35 Bälle von mir finden. Auf
hoffentlich mit Tee-Time-Loco.
Natürlich nicht, die sind ja eh schon alle weg. Habe ich mit Konstantin Madert gespielt, auch von dem gibt es viele Bälle, die man finden kann. Es war golferisch eine Katastrophe, egal. Schöner Platz. Und dann war ich gestern in Green Eagle, dort das zweite Regionalfinale hier oben im Norden. Und war auf der Baustelle. Also Michael Blesch hat eine kleine Baustellenführung gemacht. Die bauen ja hier parallel noch, oder 9 Loch sind schon eröffnet, aber die bauen ja quasi hier alles dafür, dass der Ryder Cup 2035 nach Green Eagle, nach Hamburg kommt. Das wird dann überall schon, Hamburg wird da draufstehen. So, das ist sehr beeindruckend, Leute. Das
also
war
ja
beeindruckend, das ist krass.
Ich find's krass, was der Bleschi da so alles macht. Ich meine, wir reden ja hier über die treibende Kraft Michael Blesch von vor Ort. Und was der über die letzten Jahre dort so alles veranstaltet hat. Ich war das erste Mal da 2013 und da war schon irgendwie so ein knackiger Golfplatz. Der war lang und der war einfach schwer und was weiß ich nicht alles. Aber wie er das jetzt dann über die Jahre weiter vorangetrieben hat, immer mit so einer Vision vor den Augen. Ich will jetzt unbedingt mal ein Tourturnier hier haben. Dann will ich mal den Ryder Cup hier haben. Dann habe ich mal was weiß ich nicht alles hier. Und das ist auch einer, der dann nicht einfach drüber labert und am Ende passiert nichts. Der packt ja auch selber an. Also das ist auch einer, der da draußen selber mit dem Meer rumfährt, mit dem Shaper rumfährt und da alles Mögliche macht, damit der Platz dann am Ende dieses Potenzial hat, auch wirklich so ein Turnier haben zu können.
Also ich darf mal kurz so ein paar Sachen erzählen, die Bleschi gestern uns erzählt hat. Also wir fuhren dann da so über diese Mondlandschaft. Du siehst ja auf dieser neuen Area noch nicht so viel. Also du kannst dir schon relativ viel vorstellen, aber es ist noch nichts grün oder so. Wasser ist da und so. Da sind die Grüns, da sind die Abschläge und so weiter und so fort. So, das lasse ich jetzt mal alles weg. Und dann stehen wir irgendwo auf so einem Berg. Und dann steht er da und sagt so, das ist die Bahn, ich weiß nicht mehr genau, 16, so und so und so. Also drei Bahnen hast du da gesehen. Und dieses Naturstadion hier, das allein würde 200.000 Zuschauern Platz bieten.
Hm. 200.000.
Also, das Ding ist so, er könnte, es wird definitiv, wenn das passiert, wird das der Ryder Cup, der von der Fläche und von der ganzen jetzt schon gebauten Infrastruktur für die Leute, die dort sind, das wird das Größte, was wir je gesehen haben. Also, er kann doppelt so viele Menschen locker da reinbringen, wie Rom oder wahrscheinlich sogar New York. Da ist so viel Platz und das ist alles schon durchdacht. Also die Naturtribünen sind ready. Er weiß schon, wo welcher Grandstand und wo welches VIP-Zelt steht. Dann hat er irgendwann so gesagt, so, ja, und wir verlegen hier auch schon überall Glasfaser. Ich so, ja, geil. Dann kann das Fernsehen ja morgen schon kommen, Kamera einstecken und es geht los. Da ist quasi alles ready.
Ich find's krass, dass er...
Der wusste auch schon, wo die Wohnmobile stehen können.
Ich find's krass, dass er es umdreht. Weißt du, zuvor ist es ja normalerweise, wir haben hier einen Platz und...
Nee, wir haben hier wir haben hier ein Land, das das gerne austragen möchte. Und jetzt müssen wir halt, wenn wir den Zuschlag kriegen, noch den passenden Platz dazu finden oder bauen.
Ja, der ist fertig. Also übernächstes Jahr will er aufmachen und dann ist das Ding fertig. Dann gibt's noch so Kleinigkeiten. Man muss, glaube ich, das passiert wohl gerade in Adam Manor auch, man muss so ein Jahr vom Ryder Cup die Grüns nochmal neu machen. Okay.
Kostet ja nichts.
Ist ja egal. Nee, aber wirklich so diese, selbst die Kleinigkeiten, wir stehen dann da und dann sagt er so, und hier ist dann zum Beispiel an der 1 ist das VIP-Zelt. Und jetzt guck mal, wenn das hier so steht, dann kannst du mit den VIPs, kannst du hier richtig geile Challenges aufs Grün machen. Du stehst halt da und denkst so, ja, gut, dann machen wir das so. Jedes Ding, das war geil. Also ich war quasi, ich habe einen Zeitsprung gemacht, ich habe gestern schon gesehen, wie das 2035 da aussieht. Sehr spannend.
Willst du uns jetzt schon mal sagen, wer gewonnen hat?
Bleschys Fantasie.
Australier.
Australier.
Bleschys Fantasie, also der ist ja sehr, sehr, sehr eng mit Marcel Siem und Freddy Schott. Und Freddy und Marcel waren übrigens gestern auch da. Die haben da trainiert, weil es ja dann weitergeht nach Dänemark zur DP World Tour. Und seine Aussage war, ich habe vor ein paar Jahren dem Freddy schon gesagt, hier 2035 ziehst du Charlie Woods mit so und so ab. Sonst habe ich noch keine Insights bekommen zu 2035. Also was die Spieler angeht, da weiß Bleschy wahrscheinlich auch schon mittlerweile mehr als ich, aber... Nee, also,
hat er wahrscheinlich schon nominiert, oder?
Ist schon,
kennt
alles
schon die Teams.
Ist schon alles ready.
Viererpaarungen hat er gemacht.
Ja, er telefoniert mit Luke Donald, der ist ja dann immer noch Captain. Und
Luke Donald ist sicherlich Captain noch, ja.
Luke Donald ist garantiert noch Captain. Ja, und dann geht das weiter. Aber,
also,
ja.
Ich finde auch, was Flo gesagt hat, ist gut, dass der Bleschy jemand ist. Und dann sind wir, glaube ich, auch fertig mit Pudern. Der einfach, ja, groß denkt und tut und macht. Und einfach probiert auch. Und vielleicht auch durchaus mal deswegen ein bisschen frech ist oder vielleicht auch mal ein bisschen ein kantigeres Gespräch führt, sage ich mal. Aber das ist, finde ich, für Deutschland relativ, was recht selten ist, dass du in unserer doch, und das müssen wir ja so sagen, in unserer sehr, sehr traditionellen Golfbubble, die wir in Deutschland haben, vielleicht ein bisschen konservativ, ein bisschen langsamer und stetig, wie ich halt auch, ihr stetig im Keller, ja, dass wir da solche Leute wie ihn haben, die halt auch mal auf den Putz hauen und die einfach auch mal machen und tun.
Ja.
Und dann, ja, und dann mit dem, wünscht man sich einfach das mit einer Portion Glück, die wir brauchen. Ich meine, da stellt sich einfach ein bisschen die Frage, was wird wohl das größte Hindernis sein bei dieser Ryder Cup-Vergabe? Ich meine, das spielt ja sehr, sehr viel Politik und auch sicherlich Lobbyismus eine Rolle im Hintergrund. Es wäre unfassbar schön und längst Zeit, dass wir in dem Land irgendwann mal einen Ryder Cup kriegen.
Acken also, dran, Mike, ja. Drop. So, bevor wir jetzt dann gleich noch auch die unschönen Seiten des Golfsports besprechen, liebe Amateure da draußen, ich habe zwei Geschichten auf Lager, die ich hier hautnah mitbekommen habe, über die müssen wir in dieser Folge sprechen, denn der gemeine deutsche Golfer ist ein Arsch.
Das ist ja was ganz Neues.
Der gemeine deutsche Golfer hat echt einen an der Waffel, dazu gleich mehr. Wollen wir kurz über den FedEx Cup sprechen?
Yes.
Der sich so ein bisschen aus deutscher Sicht zu einem kleinen, aber feinen Krimi entwickelt hat am letzten Wochenende. Das war ja jetzt aber heieieiei. Heieieieieiei. Aber ja, Flo, genau, du hast kommentiert, ne?
Genau, ich habe kommentiert, richtig. Bis irgendwie gestern Nacht um 23:45 oder was weiß ich nicht alles.
Also, und jetzt schon in Ostfriesland.
Kranke ich sag's, wir sind überall, ne? Also genauso wie du, Bernd. Österreich, Urlaub.
Ja, ich bin heute Abend bin ich in Holland zum Beispiel.
Unglaublich, wie der Mann rumkommt. Bernd Rittenheimer. Nee, wir hatten die Situation, Matti Schmidt so knapp innerhalb der Top 70, darum geht es ja, ne, sich dann für die FedEx Cup Playoffs zu qualifizieren. Das sind so diese abschließenden drei Turniere. Und letzte Woche, inzwischen können wir ja letzte Woche sagen, hatten wir das abschließende Turnier der regulären Saison, die Windham Championship. So, und da hat halt jeder nochmal drum gekämpft, sich unter diese besten 70 zu spielen, um dann daran teilnehmen zu können. Und Matti Schmidt, der war gerade so drinnen und man hätte ja sagen können, wenn der den Cut schafft, dann haben wir da einen Haken dran, dann ist alles in Ordnung. Aber am Ende kam es dann trotzdem nochmal viel, viel enger. Hat eigentlich richtig, richtig gut gespielt. Nach den ersten beiden Runden gehörte er zu den besten 20. Und dann kam aber Samstag, Sonntag, wo ihn der Sedgefield Country Club mal so bisschen ein paar Steine in den Weg geworfen hat. Ich glaube 75, 72, das waren dann die beiden Runden am Samstag und Sonntag. Und das haben ihn nach hinten geworfen und von hinten kamen dann auf einmal ein paar Spieler, die haben ordentlich Punkte gut gemacht und sich dann nach vorne gespielt. Und als er dann fertig war, gestern Mittag um 12.12 Uhr, das haben die amerikanischen Kollegen schön eingeblendet gehabt, war er 71. Also knapp draußen. Ja, und ich meine, Bernd hat es auch schon 10.000 Mal erlebt, genauso wie ich. Irgendwann mal bist du in deiner sportlichen Karriere.
Bei großen Zeiten beim FedEx Cup, ja, ich erinnere mich.
Ja, genau. Nee, du bist halt dann irgendwann mal in so einer Situation, du bist fertig durch, du bist vielleicht gerade so drin, bei was auch immer es geht, irgendwie Top 10, um dann in der nächsten Woche nochmal zu spielen oder um im nächsten Jahr dann die Tour-Kategorie zu haben oder whatever it is. Und dann hast du jetzt deine, keine Ahnung, 2 bis 6 Stunden, wo du da einfach rumsitzt und einfach bangst, hoffst, keine Ahnung, Zahlen dir anschaust, Leute schreiben dir oder eben nicht, dann gibt es immer wieder so Typen, die, hey, Glückwunsch, jetzt bist du dabei und läuft und dann irgendwie 2 Stunden später, wenn du dann rausrutschst, oh nee, sorry, war dann doch vielleicht King Loser nur prognostiziert oder wie auch immer, genau, oder dann am Ende, wenn du wirklich draußen bist, ha, ich hab schon immer gewusst,
du schaffst immer, du bist in Flasche.
Ja, genau, richtig.
Ihr seid so lieb zueinander. Wahnsinn.
Und so ging das dann die ganze Zeit hin und her. Und am Ende hat es dann aber trotzdem gereicht und er wurde 69. der abschließenden Rangliste. Und deswegen ist er in Memphis, Tennessee auf dem TPC Southwind dabei. Unser Matti Schmidt. Stefan Jäger leider knapp gescheitert. Oh,
schön.
Esther Henseleit fährt zum Solheim Cup. Das haben wir letzte Woche, als wir noch im München-Riedhofer Club gesessen sind, der Bernd und ich. Da habe ich so beiläufig gesagt, ja, hey, geil, weil sie ja so geil gespielt hat bei den Women's Open. Das wird sie nach vorne spielen im Solheim Cup. Und ich hatte völlig unterschätzt, dass quasi ein paar Minuten später mehr oder weniger dann feststand, wie das europäische Team so aussieht. Also Esther spielt den Solheim Cup definitiv, weil sie hat sich einfach so nach vorne geballert durch das gute Ergebnis. Da sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch. Freuen wir uns drauf. Solheim Cup übrigens 11. bis 13. September. Klebt euch vor die Mattscheibe oder fahrt hin, ist ja nicht so weit weg in Holland. Da kann man mal rüberhüpfen und mal Hallo sagen.
ist ja nicht weit weg.
Ich bereite die Woche schon mal alles vor, da oben.
Ja, machst du alles fertig?
Mach ich alles fertig. Nee, ich kann den Dialekt gar nicht, das war jetzt was ganz anderes.
Stellst du ein paar lecker Tulpen hin?
Ich seh die erstmal an. Ne? Das Einzige, was fehlt, ist Wasser. Tja.
Also was ich ja witzig fände, ist, wenn sie... Meinst du, die machen da viele Drogenkontrollen bei den Spielerinnen? Ach so. Nee, bei den Spielerinnen dann beim Solheim Cup, wenn die in Holland spielen?
Das ist so ein altes Klischee. Gilt es überhaupt noch? Ich meine, also nur Holland heißt immer nicht mehr automatisch kiffen, oder? Ich glaube, die Zeit ist nicht vorbei.
Das ist richtig.
Ist ja eh alles mehr oder weniger legal.
Alles überall gleich, glaube ich.
Es ist überall die gleiche Scheiße.
Ich glaube, diese Coffeeshop-Sache, das machen halt die ist erste Mal in Amsterdam, sind im Junggesellenabschied. Da steht dann einmal Coffeeshop auf dem Plan,
ja.
Haken dran. Ich glaube, das ist so das, was man noch da macht. Aber ansonsten in der einheimischen Bevölkerung weiß ich jetzt nicht, ob die
aber
das
natürlich
mehr
hoffen wir als Fans dass da viele Drogenkontrollen gemacht werden. Wir wollen, dass da alles mit rechten Dingen passiert beim Solheim Cup. Und das bringt mich schon automatisch zu der ersten Geschichte, die ich hier mitbekommen habe. Es geht um kriminelle Handlungen. Ich habe gestern irgendwann gesagt, das ist ja quasi True Crime, was hier im Golf passiert. Es erschien, ich muss es so sagen, ein Mann. Und dieser Mann,
der war alt und weiß.
Und hieß Gandalf.
Dieser Mann ist quasi deutschlandweit bekannt. Nicht, weil er schon mal in einem tollen Film, in einer Serie oder sonst irgendwo mitgespielt hat oder sportlich gesehen riesige, herausragende Leistungen erbracht hat. Nein, der stand oder steht sogar nicht nur bei Clubs, bei diversen Clubs, sondern auch bei diversen Turnierserien auf der absoluten Redlist. Der war fünf Jahre gesperrt wegen Schummeln. Und diese 5 Jahre waren jetzt halt rum und zack, steht er wieder da.
Hat er sich direkt wieder qualifiziert.
Es gibt 3, 4 Vereine, die lassen ihn gar nicht mehr auf die Anlage. Es gibt solche Nasenbären, ich wollte jetzt keinen anderen Fachausdruck benutzen, die so eine Scheiße immer noch machen. Und dann aber die Frechheit zu besitzen, da wieder aufzutauchen.
Das ist krass, ja.
Weil was passiert dann? Also, alle Marshals wurden sofort gebrieft, dass der Typ spielt. Und was dann aber, was wirklich dann ja auch wirklich schwierig ist, du musst ja dann auch die Flightpartner darauf hinweisen, was das für ein Typ ist. Dass die dann natürlich nach der Runde sagen, boah, das hat mich schon ein bisschen abgelenkt und beschäftigt, weil ich habe schon ein bisschen mehr hingeguckt, ob der da eine 6 oder eine 4 gekegelt hat. Boah. Es gibt so Typen. Es gibt solche Nasenbären immer noch. Ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich auch solche Redlists gibt. Also solche Geschichten gibt's. Und dann habe ich noch eine Story, da habe ich auch gedacht, so, was ist denn los? Also wenn du da mitspielst bei dieser Turnierserie, kannst du natürlich eine Proberunde spielen. Und damit das auch ein bisschen Spaß macht, das macht alles auch Sinn, wird halt gesagt, hey, wenn du sagst, du spielst damit, dann kannst du die Proberunde für die Hälfte spielen. Also 50% Greenfee-Ermäßigung ist doch geil. So. Und dann hat der Noah von Green Eagle mir dann erzählt, so, und dann kam so ein Typi da an und sagte, ja, ich spiele da morgen das Turnier mit, ich möchte gerne hier Proberunde spielen. Da hat er 1000 Fragen gehabt und war schon auch so ein bisschen auffällig lästig. Und dann ist er, ja, aber nur 9 Loch. Auf die 9 Loch will ich aber auch 50%. Logisch, Club, alles klar, kein Problem, dann bitteschön. Dann ist er auf die Range, hat sich eingeschlagen und ist 9 Loch spät losgegangen. Und Noah hat dann festgestellt, scheiße, ich muss auf der 14, also ein paar Stunden später, ich muss auf der 14 noch irgendwie einen Banner oder was wegmachen oder irgendwas muss er noch machen. Dann fährt der Kerl über Stunde 8 mit seinem Kater raus, steht der Typ auf der 14. Und dann sagt er so, haben wir nicht 9 Loch ausgemacht? Also er ging quasi offiziell nicht davon aus, dass halt nach, ich weiß nicht, 20 Uhr dann nochmal einer rausfährt und nochmal genauer hinguckt. So. Und dann hat er gleich draußen quasi nachkassiert. Aber auch das gibt's. Und das ist mir durch den Kopf gegangen gestern, als ich mit dem Auto wieder zurück zum Hotel gefahren bin. Weil das ist ja etwas, wo ich glaube, und da könntet ihr als Clubleute mal uns vielleicht schreiben, das glaube ich passiert öfter. Dass die Leute nur 9 Loch bezahlen und dann aber doch noch hinten raus, ja, vielleicht die letzten 2 nicht, weil die Richtung Clubhaus gehen, aber irgendwie glaube ich, dass das öfter passiert.
Ich glaube auch, dass das öfter passiert. Und was halt daran immer so, finde ich, so ärgerlich ist, ist, wir reden, ich meine, von welchen Menschen reden wir? Also jemand, der
sehr
Golf
arme
spielt.
Menschen.
Ja, genau. Also ich will ja, es ist ja, also gut, wir stechen jetzt nicht in das Klischee ran, jeder, der Golf spielt, ist reich. Bitte, das, sonst schießen wir uns ins eigene Knie.
Nein, aber wie blöd bist du denn,
ja,
bitte?
Ja, aber vor allem, der kann sich 50% Greenfee schon mal leisten. Sagen wir es mal zumindest so. Und dass dann solche Leute eben da so, und das war ja dann wohl, das ist ja ganz bewusst, das ist ja kein aus Versehen, nachher spiele ich ja doch schnell weiter, der wusste genau, was er tut, ist ja nicht doof so, und bescheißt dann da absichtlich, bescheißt den Club um Geld, was anders ist es ja nicht, und das ist halt schon echt eine, das ist einfach ein Armutszeugnis, finde ich, eine traurige Angelegenheit.
Ärgerlich, also einfach nur dumm, also deswegen Chapeau, ich finde das dann immer krass, wie nett die Leute dann bleiben, also auch alle vom Club wissen ganz genau, okay, diese 2 Typen wollen wir eigentlich jetzt hier nehmen und da hinten auf unserer Baustelle irgendwo im Sand aussetzen und dann sollen die gucken, wie sie nach Hause kommen. Aber trotzdem wird das hochprofessionell und mit einem Lächeln im Gesicht zu Ende gebracht und dann wird einfach nur dann werden alle Daumen gedrückt, dass zum Beispiel Typ 1 auf gar keinen Fall so gut schummelt, dass er tatsächlich vielleicht gewinnt. Und dann werden alle Daumen gedrückt, dass man zumindest den zweiten Typ irgendwie erwischt. Und das ist zum Glück ja auch passiert. Also eine gewisse Gerechtigkeit war dann doch da. Aber dass das anscheinend so oft auch passiert. Also falls ihr da auch Erfahrungen gesammelt habt, schreibt uns gerne oder schickt uns eine Voicemail. Das fand ich schon bemerkenswert, wie man so schön sagt.
Also ich kann da von einem Golfclub so ein paar Zahlen beitragen. Oh. Ich sage jetzt nicht, bei welchem Golfclub
4,
das war.
7,
aber
12.
Genau, 42. So, das war's. Jetzt können wir weitermachen im Programm. Nee, und zwar, da ging es um Folgendes. Da ist den Verantwortlichen aufgefallen, das ist ein Golfclub, wo man Startzeiten bucht. Und denen ist aufgefallen, dass irgendwie so viele Leute, wie Startzeiten gebucht haben, irgendwie nie auf dem Golfplatz sind. Und dann hat man das einfach mal für ein Jahr lang verfolgt und hat sich einfach mal angeschaut, was passiert denn so in einem Jahr. Und dann schauen wir auch mal, wie viele Leute tatsächlich ihre Startzeit antreten. Und dann schauen wir mal, wer 18 Loch angibt, weil das kann man ja inzwischen zum Beispiel auf PC Caddy, kann ich hergehen und wenn ich eine Startzeit buche, kann ich sagen, ob ich nur 9 oder 18 Loch spiele. Und dann hat man einfach mal geschaut, wer kommt tatsächlich zu seiner Startzeit und wer zieht tatsächlich 18 Loch durch, wenn er 18 Loch angibt. Und das haben sie mit einem Marshall geprüft, der tatsächlich fest angestellt war. Und in diesem Golfclub konnte man seine Startzeit fürs Jahr komplett durchbuchen ab dem 1. Januar. Also sobald man in dem Jahr ist, konnte man auf PC Caddy direkt nach Silvester reingehen und einfach mal jeden Samstag pauschal für 4 Personen um 10 Uhr die Startzeit buchen.
Super.
Alle Wochen durch, ja. Und komischerweise, unmittelbar nach Silvester waren alle Startzeiten Samstag, Vormittag, Mittag und Nachmittag ausgebucht und zu den ganzen anderen Primetimes, Mittwoch und Freitagnachmittag. Und dann hat man einfach mal so übers Jahr geschaut, wie viele Leute tatsächlich ihre Startzeit angetreten sind. Was meint ihr denn? Von all den Leuten, die Startzeiten gebucht haben, wie viele sind tatsächlich erschienen und haben abgeschlagen?
Es waren wahrscheinlich 20%.
Ich würde sagen 40%.
Ja, der Bernd hat es ziemlich getroffen, es waren 40%. Also etwas weniger als jede zweite Person, die eine Startzeit gebucht hat, ist tatsächlich erschienen.
Aber das sind ja in der Regel Clubmitglieder. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt. Aber wenn du als Gast da hinkommst, und dann quasi guckst, dass du, also du kriegst sowieso schon Rabatt und du ziehst es dann durch, das finde ich, das ist ja echt schon. Also gut, klar, du müsstest dann auch im PC Caddy, wenn du Mitglied bist, natürlich deine Startzeit stornieren oder du müsstest zumindest von vornherein sagen, ich spiele nur 9 Loch. Ja, okay, bin ich bei dir. Ein ganzes Jahr durch die Startzeiten offen zu machen, ist sowieso, glaube ich, dann doof. Also ich glaube, in meinem alten Verein ging das maximal 2 oder sogar 4 Wochen.
Also ganz oft höre ich inzwischen, dass du das auch nur eine Woche vorher buchen kannst.
Oder eine Woche vorher, genau. Ich glaube, das könnte viel einfangen. Ein ganzes Jahr ist natürlich schon krass, aber klar, dann will hier Uschi und Eberhard spielen dann immer samstags um 10, weil es danach noch zum Prosecco in die Stadt geht.
Das Ding ist halt, Uschi und Eberhard, die lassen halt auch einen großen finanziellen Schaden für den Club entstehen. Also das ist groß.
Ja.
Ich meine, die Startzeiten sind geblockt für potenzielle Gastspieler.
Ja, richtig.
Und dann sagen erstens die, Samstagmittag ist nichts frei, kann ich doch nicht dahin.
Ja.
Genau, erstens das. Und zweitens, was ist mit den anderen Mitgliedern, die da auch zu dem Zeitpunkt hätten spielen können?
Ja, Startzeit ist immer so ein Ding. Wie viele Diskussionen gibt es in den Clubs überhaupt mal um das Thema Startzeit? Es gibt ja auch viele Clubs, die einfach sagen, wir haben ja diese Ballspirale und dann geht's los.
Genau, die
man muss ja sagen, das ist ja was, das kam, Covid hat es ja total befeuert. Also wie viele Clubs gab es vor Covid, die wirklich Wochen, die immer Startzeiten hatten? Fast kein, also das war total. Was ganz
mal
selten ist. Es war was Seltenes, dass es Startzeiten gab, die man buchen musste. Also am Wochenende vielleicht schon eher, aber unter der Woche musstest du nie eine Startzeit im Golfclub buchen. Und dann kam Covid und bam, es ist ja inzwischen wirklich eine Ausnahme. Ich sag mal Riedhof zum Beispiel, sage ich mal eher Clubs, die so ein bisschen privater sind, sage ich mal. Riedhof geht ja auch in diese Richtung. Das ist dann ein Privileg, dass es keine Startzeiten gibt. Früher hätte man es vielleicht sogar andersrum gesehen, hätte ich gesagt, okay, ein Club, der Startzeiten vergibt, auch wochentags, das wäre für mich eher so dieser, okay, das hört sich aber ein bisschen hochtragend an.
Ich finde das
und
gut.
Es hat sich ein bisschen, aber es hat sich irgendwie gedreht, oder? Früher war es was Besonderes, wenn ein Golfclub Startzeiten verteilt hat, auch unter der Woche. Und jetzt ist es was Besonderes, wenn ein Golfclub keine Startzeiten hat.
Aber für mich war das zum Beispiel immer so ein Ding, dass ich, bei meinem alten Club war das halt ein Ding, da bin ich eine Dreiviertelstunde hingefahren. Und wenn du dann aber nicht weißt, ob du verlässlich spielst oder ob 50 Leute vor dir stehen, weil du halt einen blöden Slot erwischt hast oder alle haben irgendwie Homeoffice, dann kannst du ja Pech haben. So, und wenn ich aber weiß, hey, ich habe um 14.10 Uhr eine Startzeit und ich fahre um 13 Uhr entspannt los, kann mich drauf verlassen, dann ist das für mich cool. Alles andere ist für mich immer so eine Lotterie, das will ich nicht haben.
Ich find's zu stressig. Ich glaube, Mix ist halt schon das Beste. Also
ja,
wenn du sagst, du hast, sag ich mal, okay, von mir aus die Wochenenden sind, weiß ich nicht, oder zumindest bis 16 Uhr ist alles vollgeblockt und danach ist offen, und dass du sagst, du hast so einen Mix, dass du Tageszeiten und Wochentage hast, wo du sagst, da ist ein halber Tag frei, quasi so all you can go out, all you can play, und der Rest ist halt einfach fix, genau. Ja. Ich glaube, so ein Mix ist gut, dass du sagst, du vor 7.30 Uhr kann jeder einfach raus, wie er will, und ab 7.30 Uhr gibt es Startzeiten.
Wir machen auf Spotify mal eine kleine Umfrage. Klickt da jetzt mal bitte rein, ob ihr für oder gegen Startzeiten seid. Dann können wir das nächste Woche mal aufdröseln. Ich habe sowieso noch ein kleines Quiz für euch.
Wow. Darf ich erst noch meine zweite Zahl nennen?
Ja.
Ja.
Weil alle, die angegeben haben, dass sie 18 Loch spielen, wie viele davon spielen tatsächlich 18 Loch?
Ich bin wieder bei 40%.
Ich sag wieder 20.
Ja, da ist jetzt Zilla auf jeden Fall deutlich näher dran. 25% aller derer, die angegeben haben, dass sie 18 Loch spielen werden, spielen tatsächlich nur 9.
Oh, jetzt, wir brauchen eine Stichfrage. Es steht 1-1.
Okay, dann komme ich mit der Stichfrage. Ich habe Alex Knappe getroffen. Der hat in Sieke den Beat the Pro-Wettbewerb gemacht. Vielleicht wisst ihr das auch, aber ich wusste das nicht. Was ist eines der großen Stärken oder Hobbys von Alex Knappe abseits des Golfens? Ist es A, Angeln? B, ist er so ein Hobby-Immobilienguru? Oder C, Kochen und Backen?
Boah, ich.
Also, Angeln auf keinen Fall, das hätte ich mal. Also, Angeln hätte man mal gehört. Das habe ich noch nie gehört vom Alex, dass er angelt. So, also, A ist raus. Immobilienguru, da kann ich mir so richtig vorstellen, wie er so abends an seinem Laptop sitzt und da so ein bisschen guckt, ob er dann doch jetzt mal in Senegal jetzt endlich mal zuschlägt. Aber irgendwie bin ich bei Kochen und Backen.
Ich bin auch bei Kochen und Backen, aber das, was ja die wenigsten wirklich wissen, er war ja mal so wirklich so ein Hobby-Gangster-Rapper in seiner Jugend. Deswegen, wenn du D gebracht hättest, er ist so ein Hobby-Rapper. Dann hätte ich gesagt, jo, ich weiß es, aber ich bin auch eher bei Bernd Kochen und Backen.
Ja, also festhalten. Er hat mir erstmal ganz stolz Fotos gezeigt vom Zwetschgenkuchen, den er selber gemacht hat.
Oh yes.
So, und jetzt kommt aber die Top-Story. Der freut sich jetzt schon auf die Challenge-Tour in Finnland demnächst. Weil er weiß, dass dann dort Pfifferling-Saison ist, und dann geht der Alex Knappe in den Wald, sammelt die Pfifferlinge, geht ins Clubhaus zu den Köchen, sagt, hier Freunde, macht mal. Und dann wird da schön Pilzpfanne gemacht.
Krass. Ja,
das wusste ich nicht.
Die spielen bestimmt wieder in Viromäki, müsste ich jetzt nachschauen, aber da war schon relativ oft Challenge Tour in Finnland, und das ist ja so ein riesiges, auch olympisches Zentrum, und das ist eine ganz geile Area da, es ist mitten im Nirgendwo, der Platz ist ganz cool, und wenn er da ist, da gibt's viel Wald und da gibt's bestimmt auch viele Pilze.
Ja, yeah, dann zieht er los. Dann mache ich immer Pilzpfanne. Ich so, hä? Was?
Dann mache ich immer Pilzpfanne.
Ja, geil. Da hat er sich richtig drauf
Alex
gefreut.
Man muss ihn mögen. Ja, das geht absolut.
So was hatte ich schon mal beim PGT-Finale, als wir da in Breslau gespielt haben, Bernd, auf dem Toya Golf Club. Und das Finale ist ja immer so im September, und da ist irgendwie auch Pilzsaison in Polen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, was Pilze anbelangt. Wahrscheinlich gibt es jetzt ein paar Biologen, die hier zuhören und sagen, der hat doch gar keine Ahnung, Pilze irgendwie im September, wo kommt man dann da hin? Und mein Vater ist dazugekommen und hat zugeschaut bei diesem Turnier, beziehungsweise er wollte zuschauen, weil am Ende habe ich ihn nie gesehen, weil er ist immer mit seinem Korb durch den Wald gelaufen.
Pilze gesammelt.
Und hat Pilze gesammelt.
Ja, aber geil. Guck mal, also ich finde das ein bisschen angenehmer, als jetzt stell dir mal vor, du hörst plötzlich einen Schuss und dann kommt einer mit dem Reh auf dem Rücken da raus.
Kannst
sag,
mir
lecker,
mal damit
lecker
helfen.
Heute Abend gibt's lecker, lecker Reh-Ragout. Schön. So. Ja, wir hatten einen sehr schönen Abend. Alex kann sich, glaube ich, nicht mehr an alles erinnern, aber liebe Grüße. So, was haben wir denn noch? DGL waren die Aufstiegsspiele.
Genau. Vier Stück insgesamt.
Die Frauen vom GC am Reichswald haben ihr Aufstiegsspiel gegen den Marienburger Golfclub nach einem 4,5:4 Stechen gewonnen, und den entscheidenden Punkt holte die erst 12-jährige Elena Ahontoglu. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, freue ich mich sehr. Mit 12 Jahren den entscheidenden Punkt zu holen, dann wirst du jetzt ja schon zur DGL-Legende.
Ja.
12 Jahre.
Oder?
Was habt ihr denn so golftechnisch mit 12 gemacht?
Gar nichts.
Warte mal.
Hypo-Vereinsbank-Challenge. gab es da in Bayern. Die habe ich sowas, gewonnen. Ne? Aber da war, ja, das war in dem Alter ungefähr. Und es war so eine riesen Turnierserie in Bayern und die Hypo-Vereinsbank-Challenge.
Gab es da schon Privatfernsehen in Deutschland?
Premiere.
Siehst du? Gut.
Ja.
Schön.
Aber da wurde es, glaube ich, nicht live übertragen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Ja. Ich kann noch kurz zusammenfassen. Also bei den Frauen ist, sind noch die Damen des Berliner GC Stolperheide und bei den Männern ist Heddesheim. Mhm. Und vom Golfclub Main-Taunus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die sind auch aufgestiegen und zwar zum zweiten Mal in Folge. Vielleicht ist das
die neue der neue Habsberg.
Der neue Habsberg. Der neue Habsberg ist Main-Taunus. Herzlichen Glückwunsch. Herrlich. So, und dann sagt ja die Lift-Tour, wir sind gerettet. Sagt aber gleichzeitig auch, unser Finale findet nicht statt. Ich kapiere da gar nichts mehr. Also
es ist, ja, es gibt einen ominösen neuen Investor.
Wer ist das?
Ja, genau.
Wer also, ist?
Sie sagen es nicht.
Ja?
Und man fragt, man stellt sich natürlich als Golffan die Frage, wieso
wer
sagen
so
sie es nicht? Ist der so kontrovers, dieser neue Sponsor, dass man sich's noch nicht traut? Oder möchte dieser Investor einfach, dass das, keine Ahnung, erst am 1.1.27 oder wie auch immer announced wird? Ich weiß es nicht.
Infantino das halt jetzt noch nicht sagen, weil FIFA-Präsident
ist. Du meinst, die FIFA macht es jetzt einfach.
Oh, ich glaube, Infantino krass. Hat wahrscheinlich mit irgendeinem Trump-Cousin wieder irgendeine Firma gegründet und die machen das dann. Und die heißen dann komischerweise, weiß der Kuckuck.
Ja.
Also das könnte ich mir zum, also ja, weiß ich nicht. Weil der muss ja erst warten, bis er dann wirklich rausgeschmissen wird bei der FIFA und dann darf er wahrscheinlich.
Ich denke, dann wird meine Liebe zu Liv richtig groß.
Ich glaube auch,
wenn sowas passiert. Ist ja eh schon groß, aber dann wird sie richtig groß.
Es
ja,
ist,
aber schon eine komische Sache, ne? Jetzt,
ich meine,
ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass sie einen Investor in der Größenordnung finden, um das fortzuführen. Ich meine, wir wissen es ja nicht genau. Aber das hört sich jetzt aus Livs Sicht, das hört sich fast so too good to be true an, für mich. So dieses.
Ja, vor allen Dingen, wenn du als Investor dir das anguckst, dann müsstest du doch eigentlich feststellen, hey, funktioniert nicht richtig.
Ja, du müsstest eigentlich rückwärts zur Tür wieder rauslaufen.
Ja, du müsstest eigentlich gar nicht erst den Telefonhörer in die Hand nehmen. Also, da müsste ja auf dem Display stehen, Achtung, Spam-Anruf.
Hatte ich jetzt wieder aus Hamburg letztens. Aus Hamburg, da gibt es irgendeine Spam-Nummer aus Hamburg.
Das war ich, du Vogel, ich habe aus dem Hotelzimmer angerufen.
Ja, jetzt, da stand sogar, Vorsicht, Betrugsversuch. Ach, stand sogar.
Genau.
Ja, aber schon, also ich bin gespannt, was da passiert mit Liv. Ich meine, jetzt haben sie ja jetzt ist noch ein Turnier übrig, das Finale findet nicht statt, wie du auch sagst.
Ja.
Und es stand ja auch überall, dass noch relativ viele Spieler auf Geld warten.
Ja.
Also John Rahm zum Beispiel, angeblich schulden sie John Rahm noch 150 Millionen Dollar. Jetzt kamen vielleicht nochmal 80 Millionen Dollar drauf, weil er wieder das Ranking gewonnen hat. Was ich auch krass finde, weil Joachim Niemann gewinnt doch ständig die Turniere. Ich frage mich, wie John Rahm das Ranking gewinnt, wenn Joachim Niemann ständig irgendwie die Turniere gewinnt alle.
Das war Teil des Vertrags.
Bei John Rahm am Ende gewinnt
drin.
John Rahm.
Genau, richtig. Bei John Rahm steht drin, er kann spielen, wie er will und am Ende gewinnt er.
Ja. Das ist am Ende, hat das Infantino wieder gemacht, hintenrum, wie mit der roten Karte.
Schön.
Ja, also... Ich weiß nicht, ich habe da gar keinen Bock mehr, eigentlich groß drüber zu sprechen, aber ich finde das so, also gut, klar, wir werden dann irgendwann sagen, wer es ist und dann werden sie sagen, wir machen nur noch 10 Turniere statt 14, dann versinkt
haben
das
eh
Ding.
Haben sie gesagt, ne? 10,
ja,
glaube ich. Ja.
Ja klar, weil einfach zu wenig Kohle da ist. So wie es aussieht, werden dann schon auch ein paar Spieler wieder zurück wollen. Ach, das ist doch, ich weiß nicht, ich finde das so, das ist so wie der Typ, der jetzt 5 Jahre gesperrt war. Das erzählst du einmal und dann ist die Geschichte eigentlich durch. So. Das ist leider so. Aber auf der DP World Tour war jetzt spielfrei diese Woche?
Die haben
war
Urlaub,
jetzt einige
ja.
Wochen spielfrei, gell? Die haben echt eine
naja,
kleine
seit der
Pause.
Die Open.
Genau.
Ja.
Und nach der Open war glaube ich, gar nichts mehr. Ich glaube, haben die jetzt sogar 3 Wochen frei? Gefährliches Halbwissen.
Nee, die hatten jetzt tatsächlich die ganze Zeit frei. Und ansonsten davor war es ja auch das Co-Sanction-Turnier, die Genesis Scottish
Open.
Stimmt,
ja. Flo, bei uns hat es das nicht gegeben. Die haben ja inzwischen seit ein paar Jahren echt immer so eine Art kleine Mini-Sommerpause und sowas gab es gar nicht bei uns.
Wir haben die ganze Zeit
durchgezogen.
Ja, haben wir ja auch. Das war eine richtige Drecksaison. Das war einfach
ständig. Jetzt sei doch nicht so am Meckern, ey.
Marokko, China, England. So, da haben sie sich rumgeschickt und das ist kein Scherz.
Okay, das ist natürlich ein bisschen anstrengend und es gab wahrscheinlich keine Pilzpfanne.
Nein. Ohne Pilzpfanne. DP World Tour ohne Pilzpfanne.
Apropos China und Rumreisen, das ist tatsächlich meine Lieblingsstory und er hat sie bestätigt, dass es tatsächlich passiert ist. Stephen Dodd, Kannst du dich noch an Doddy erinnern, Bernd? So, Steven Dodd, bekannt dafür, dass er immer maximal am Mittwoch anreist, vielleicht mal kurz ein, zwei Loch abgeht, um ein Gefühl für den Boden zu kriegen, oder ansonsten macht er einfach nur ein bisschen Chippen und Driven und dann am Donnerstag geht's los. Hat sehr Folgendes angenehm gemacht. Damals, als Bernd und ich über die Q-School auf die Tour kamen, gab's noch diese beiden China-Turniere auf der European Tour. Die habe ich natürlich nicht gespielt, aber Doddy hat sie
warum
mitgespielt.
Warum denn nicht?
Und genau, richtig.
Gab's da gibt's keine Pilzpfanne.
Nee, der ICE ist da nicht so weit gefahren. Auf jeden Fall, um diese Zeit rum, 2011, da gab es ja mal diesen, ich kann den Namen nicht aussprechen, Vulkanausbruch auf Island. Könnt ihr euch noch erinnern? Genau, gewisse Flughäfen nicht anfliegen. Und Doddy hasst es, bei Turnieren zu sein, wenn er nicht mehr im Turnier ist. Also hat er Folgendes gemacht. Nachdem er den Cut verpasst hat, nach dem ersten China-Turnier, wollte er nach Hause fliegen. So, nach Wales oder Cardiff konnte er nicht fliegen, weil das war ja zu. Der einzige europäische Flughafen, der zu dem Zeitpunkt offen war, war Rom. Also ist er nach Rom geflogen, hat sich dann ein Taxi genommen, um nach Paris zu kommen.
Sicher.
Ist von Rom, also mit dem Taxi nach Paris, und ist dann von Paris über den Eurotunnel nach Großbritannien und nach Wales nach Hause, um dann zwei Tage später in irgendeiner Art und Weise wieder zurück nach China zu fliegen, weil ja dann das zweite Turnier anstand.
Was hat der ganze Bums gekostet?
Also 2000 Euro.
Was kostet eine Taxifahrt von Rom nach Paris?
2000 Euro.
Ja.
Geht, oder? Kann man mal machen.
Wieso hat er keinen Mietwagen genommen?
Das ist wirklich. Aber keine Ahnung. Aber das ist einfach. Ich habe ihn wirklich gefragt, weil ich habe das irgendwie gehört von Dredgy, von Bradley Dredge, und habe gemeint, nee.
Gute Story, aber nicht
gute
wahr.
Gute Story, witzig, ja, passt zu ihm, haha, witzig, aber nee. Und dann, doch, passiert.
Geil.
True Story.
Na gut, wenn ihr auch
dieser Film ist based on a true story.
Yeah.
Da ist ja die Story, dass Florian Fritsch von Heidelberg nach Trondheim fährt mit dem Auto, um Challenger-Turnier zu spielen, ja total lächerlich dagegen.
Das ist echt, also ich komme mir jetzt echt wie so ein Anfänger
Heidelberg-Trondheim,
vor.
Das ist wie hier München-Stuttgart. Ja, also so.
Jetzt mal eben kurz hier 8 runterballern, dann bist du da, dazwischen noch 2, 3 Pilzpfannen und dann geht's los. Freunde, wir sind nächste Woche wieder da. Wenn ihr aus euren Clubs auch solche Geschichten kennt oder ihr hinter der Milchglasscheibe mit verstellter Stimme uns die wahre Geschichte, oder wenn ihr derjenige seid, der 5 Jahre gesperrt war und ihr wollt mal dazu Stellung nehmen, wir können die Stimme verstellen und wir können euch hinter eine Milchglasscheibe, wir wollen die Wahrheit wissen. Wir wollen wissen, was steckt dahinter. Vielleicht ist es ja auch so ein Zwang oder so, und in Wirklichkeit kannst du gar nichts dafür. Du bist gar nicht so doof. Du bist gar nicht so ein... Du bist einfach, ja, bist ein Opfer, Alter.
Du bist ein Opfer.
Also meldet euch, schreibt uns eure Geschichten, das würde uns interessieren, weil da war ich total perplex, was da alles los ist da draußen, was wir vielleicht gar nicht so richtig mitkriegen, weil wir gucken ja immer nur, was die großen Jungs und die Mädels da oben so machen. Nächste Woche wieder eine neue Tea Time. Wir enden aber nicht ohne einen der großen Klassiker im deutschen Golfsport, dem Hammergag der Woche.
Yes. Und diesmal von Michael.
Liebe Grüße.
Weil Michael ist jetzt, das ist jetzt eher so ein neuer Name an meiner Witzefront. Ja?
Es geht voran.
Ja, mein Nachbar hat die Knöpfe in unserem Aufzug neu angeordnet. Das war falsch auf so vielen Ebenen.
Ja.
Okay. Gut,
Doppeldeutigkeit am Start.
Kann man bringen. Das ist so ein Lückenfüller, finde ich. Weißt du, das ist nicht so einer, wo du sagst, so, ich erzähle euch mal einen geilen Witz. Sondern das ist so einer, weißt du, du sitzt am Tisch und irgendwie keiner weiß mehr irgendwie was zu sagen, weil jeder hat schon über die eigene Tante oder den eigenen Onkel erzählt, und du suchst so einen Lückenfüller, weißt du, einfach mal so, was du reinbringen kannst, dann erzählst du den.
Okay, ich in der allerletzten Tea Time Folge, die wir irgendwann mal in 30 Jahren ausstrahlen, erzähle ich mal,
Ryder Cup 2035.
Dann erzähle ich mal so einen Witz, wo ich dann weiß, danach ist die Karriere vorbei, dann wäre es aber ja auch egal.
Freut euch jetzt schon und drauf, dann, und bleibt
und,
bei uns.
Und dann ist nämlich Schluss mit Flachwitzen, dann geht's richtig tief und dreckig mal rein, ja? Okay.
Ich wünsche euch was, Bussi Bussi, und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Ja.
Tschüss. Bis dann, pfiat's euch.
Furz euch.